Hallo, schönen guten Morgen. Schön, wieder hier zu sein in Walle in der Frühschicht. Wir sind in Teil, ich glaube, es ist Teil 5 unserer Reihe durch die Offenbarung, beziehungsweise die Sendschreiben in der Offenbarung, also Kapitel 2, Kapitel 3. Und heute geht es um die Gemeinde in Sardes. Und ich muss zustimmen, wie Tobias das eben schon gesagt hat, das ist vielleicht nicht der beste Titel für eine Predigt, der am meisten motiviert, auch wirklich herzukommen. Wach endlich auf. Das ist vielleicht einer der Sätze, die wir alle irgendwo mal schon mal gehört haben und keiner wird sagen, das ist mein Lieblingssatz von allen den Sätzen, die ich jemals gehört habe. Aber wir schaffen es, egal wie wenig wir gerne aufstehen mögen, wir schaffen es trotzdem irgendwie aufzustehen. Wir haben Wecker, wir haben irgendwelche Sachen, um morgens aufzustehen, und wir kriegen das irgendwie hin, ist klar. Ich muss aber trotzdem sagen, ich habe mich dann daran erinnert, eine Situation, die ich vor vielen Jahren mal hatte, wo ich als Pastor eine junge Frau in der Gemeinde hatte und die am Samstag hatten wir sie gesehen, sie war topfit, irgendwie Fußball im Park gespielt mit vielen anderen zusammen. Und abends bekommt man einen Anruf und hört, sie ist im Krankenhaus. Oh, was ist los? Ja, irgendwas war los, muss ich jetzt nicht in Einzelheiten gehen. Auf jeden Fall, sie liegt im Krankenhaus. Am nächsten Morgen heißt es, sie liegt im Koma. Ich denke, was ist da denn los? Keine Ahnung. Ich dann hin zu ihr am nächsten Tag, also auf die Station dann da. Und man kommt in so einen Raum rein, vielleicht haben es einige von euch schon mal gesehen, wo dann voller Maschinen, Geräte, alles piept. Schläuche an der Person dran, überall. Man denkt sich, ich könnte jetzt noch so viele Wecker hier klingeln lassen. Ich könnte noch so laut rufen, diese Person würde nicht aufwachen. Da ist eine gewisse Hilflosigkeit, um die es da geht. Dieses Bemühen, jetzt müsste man eigentlich mal aufwachen irgendwann und nichts passiert. Da weigert sich jemand absolut diesem Ruf zu folgen. Wach doch endlich auf. Egal wie sehr man sich das wünscht für diese Person, wach endlich auf und nichts passiert. Ich will mal diesen Text mit euch heute durchgehen, durch das Sendschreiben in Kapitel 3 von der Offenbarung an die Gemeinde in Sardes. Und bevor wir das machen, wo es um ein geistliches Koma geht, könnte man sagen, was man sowohl auf eine Gemeinde beziehen kann, aber wo man auch viele Dinge merkt, das betrifft mich auch persönlich als Gläubigen, als Teil einer Gemeinde. Und deshalb, weil es ein bisschen ernster ist, nicht nur deshalb, auch einfach, weil wir wissen, wir vertrauen sowieso auf das, was Jesus uns sagen will, möchte ich euch bitten, nochmal aufzustehen, mit mir gemeinsam zu beten für die Predigt, wenn ihr könnt und möchtet. Jesus, vielen Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir bekommen in deinem Wort, was wir so sehr brauchen zum Leben, fürs geistliche Leben, für alles das, wonach wir uns sehnen, was unser Leben voll macht, wenn wir Hunger haben, wenn wir merken, wir brauchen geistlich Nahrung. Dein Wort ist das, was es uns gibt, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns heute die Augen öffnest, die Herzen öffnest für das, was du uns sagen willst, wo du uns ermutigen möchtest, wo du uns zurechtweisen möchtest, egal was, sei du der Herr und verherrliche du dich in unserer Mitte, Herr. Amen. Amen. Setzt euch gerne wieder hin. Ich habe drei Punkte mir herausgeschrieben aus diesem Text. Ich gehe die einmal kurz durch am Anfang, damit ihr wisst, wo es so lang geht. Und ich bleibe so ein bisschen bei diesem Krankenhaus- oder Krankenhausthema vielleicht. Mein erster Gedanke ist, dies die Diagnose. Was sehen wir in diesem Text gleich? Wo ist eigentlich das Problem? Wo ist die Krankheit gewissermaßen? Wo ist das, was geschehen ist? Wo ist das Problem? Zweiter Punkt, was muss denn jetzt geschehen? Angesichts der Tatsache, dass da ein Patient im Koma liegt, was muss denn jetzt geschehen? Und der dritte Punkt, wie kann das überhaupt geschehen? Wie gesagt, wenn man da vor so einer Situation ist, denkt man, was kann hier überhaupt passieren? Gibt es überhaupt Hoffnung? Das dann als letzten Gedanke. Die Diagnose, fangen wir mal an. Erstmal die Stadt Sardes, um die es hier geht. Wir lesen gleich ein bisschen. Diese Stadt lag, genauso wie die anderen Gemeinden auch, die hier beschrieben werden, in dem, was heute die westliche Türkei ist. Und es war damals eine große, reiche Handelsstadt. Man wollte gerne in Sardes leben. So ein bisschen vielleicht wie die Großstadt, wo man kommt vom Dorf, man kommt von irgendwoher und sobald man kann und sich's leisten kann, irgendwo einen Job hat, da möchte ich gerne sein. Da möchte ich hin. Da hoffe ich meine erste Wohnung, wenn man jung ist, super. Da, wo das Leben tobt, wo irgendwie was passiert, auf jeden Fall. Es gab dort auch eine große jüdische Gemeinde in dieser Stadt. Es gab dort aber auch viele andere pagane, also heidnische Kulte, ganz verschiedene. Man könnte sagen, es war ein sehr reichhaltiges, religiöses Leben. Und mittendrin dort wächst nun auch eine junge, kleine christliche Gemeinde von Jesus-Nachfolgern auf. Man könnte denken, wenn es da so viele Religionen gibt, ist das ein bisschen schwierig für die Christen. Mit ihrer Vorstellung, dass Jesus der einzig wahre Gott ist, kriegen die jetzt Ärger von all den anderen. Und die Tatsache war aber, nee, das war nicht so, sondern es scheint, herrscht in dieser Stadt ein Klima von allgemeiner Toleranz und Annahme und hey, ihr macht es anders als wir, aber super, ist okay. Wir verstehen das nicht mit Jesus und was soll das, irgendwie komisch, aber ihr seid prima, macht mal ruhig weiter, was ihr da macht, alles gut. Also in diesen Sendschreiben, wie wir gleich sehen werden, ist nirgendwo die Rede von Verfolgung, von Durchhalten, von dem, was eben andere Gemeinden zu lesen bekommen, haben wir hier überhaupt nicht, sondern das ist nicht das Problem. Viele Kommentatoren vermuten deshalb, dass es also dieses tolerante Umfeld gab, in dem man erstmal akzeptiert ist. Und der moderne Deutsche würde sich jetzt sagen, das ist ja 2025 genau das, was man sich wünscht. Wunderbar. Könnte das nicht immer so sein? Das ist ja nicht ein tolles Umfeld. Wunderbar. Das Problem, das Sardes hatte, war also nicht Verfolgung, sondern es war etwas ganz anderes. Wir lesen mal den ersten Vers nur. Offenbarung 3, Vers 1. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes, der, bei dem die sieben Geister Gottes sind und der die sieben Sterne an seiner Hand hält, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Das Problem ist hier nicht Verfolgung für die Gemeinde. Das Problem ist nicht, dass Leute ihn ans Leder wollen, sondern dass der Ruf, den diese Gemeinde hatte, nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmte. Sie hatten einen gewissen Ruf, tolle Gemeinde, die Stadt ist sowieso schon toll und die Gemeinde passt da so super rein. Tolle Veranstaltung, tolle Räume, alles super, alles toll lackiert. Aber der Ruf, den diese Gemeinde hatte, stimmte nicht überein mit der Wirklichkeit, mit der geistlichen Wirklichkeit. Die Leute hatten sich ein Urteil gebildet über die Gemeinde. Wie gesagt, vielleicht die Nachbarn, vielleicht auch Leute aus anderen religiösen Gruppen, fanden die alle toll. Vielleicht auch durchaus Gemeinden aus anderen Städten. Das war so eine Art Gemeinde, auf die man schaute und sagte, Mensch, wenn wir auch so einen tollen Kaffee hätten wie die oder so eine tolle, weiß ich, Kinder mit, irgendwas, keine Ahnung. Alles super in Sardes. Warum kriegen wir das nicht auch so schön hin? Und Jesus wirft einen Blick drauf und sagt, ja, ihr habt so einen gewissen Ruf tatsächlich, aber ich sehe mehr. Ich sehe dahinter. Und egal, wie schön das leuchtet und glänzt und glitzert, eigentlich seid ihr geistlich tot. Das ist so ziemlich das Härteste, was man sich vorstellen könnte in so einer Situation. Es ist ein dramatisches Urteil. Wir kennen das vielleicht auch von Patienten, vielleicht sogar hast du selbst schon mal erlebt, dass man so diese wahre Verfassung, wie es einem wirklich geht, der eigentliche Gesundheitszustand, den sieht man eigentlich nicht unbedingt äußerlich an. Man kann sich sehr toll fühlen, man kommt vom Arzt irgendwo und sagt sich, naja, war eine Routineuntersuchung, war nichts los, kein Problem. Bin kerngesund und 10 Kilometer laufen, kein Problem, Marathon geht auch. Und dann bekommst du aber, oder hoffentlich nicht du, aber man bekommt vielleicht einen Anruf vom Arzt und sagt, ach übrigens, so und so, wir haben jetzt hier das Ergebnis zurück von der Biopsie oder von dem Bild irgendwas und es sieht ziemlich schlecht aus. Aber wieso, ich fühle mich doch gut. Ja, noch ja, aber ich sehe mehr. Ich sehe, in 6 Wochen liegen sie im Krankenhaus. Vielleicht noch schlimmer. Wie kann das sein? Ich fühle mich doch gut. Es kann durchaus sein, dass körperlich der Schein trügt, dass die anderen und auch man selbst nicht sieht, wie schlecht es einem wirklich geht. Und das gilt auch geistlich für diese Gemeinde. Keiner hatte irgendeine Ahnung. Auch die Leute selbst nicht in Sardes. Nur Jesus schaut dahinter und sagt, es ist nicht so, wie es aussieht bei euch. Die fühlten sich alle topfit. Und ich denke mir das so, ich vermute, die wenigsten Leute in einer Gemeinde haben so dieses, oder können sich da jetzt so direkt reinversetzen, weil die wenigsten allgemein das Gefühl haben, würde ich mal vermuten, zu sagen, meine Güte, wir, also unsere Gemeinde, wo wir hingehen, ich meine jetzt nicht nur uns, die Christusgemeinde, egal wo du hingehst, auch vielleicht online, die wenigsten würden sagen, wir als Gemeinde, wir sind so cool, also unser Problem ist, die Leute, die können die Tür gar nicht mehr zuhalten, weil die Leute kommen andauernd rein und wir haben nicht genug Stühle, weil alle wollen da sein, wir sind einfach zu, wir alle wollen dazugehören bei uns. Ich schätze mal, das ist ein sehr seltenes Problem. Ich muss dazu sagen, ich habe das einmal tatsächlich erlebt. In einer Stadt, wir haben damals in Kanada gelebt, die Stadt war sehr, sehr, sehr gläubig und unheimlich viele Christen lebten da in dieser Stadt. Überall war eine Gemeinde und ein paar Jugendliche hatten die Idee, wir treffen uns mal abends, ich glaube Freitag, Samstagabend, und machen ein bisschen Musik und mieteten sich in irgendwo einen kleinen Raum und man kam Leute dazu, finden wir toll, wir kommen auch. Und innerhalb von einem halben Jahr waren da 2000 Leute und die mussten in die größte Kirche gehen, die es gab in dieser Stadt. Und es war, kein Witz, es war das Ding, an dem man teilnehmen musste, wenn du irgendwie zwischen 15 und 20 warst und du warst abends nicht bei dieser Veranstaltung. Komm lieber Montag nicht in die Schule, weil du bist so uncool. Ja? Was, du warst nicht bei Doxa? Unglaublich. Du bist voll der Außenseiter. Nun, die allermeisten, die dorthin gingen, waren gar nicht gläubig. Du musstest kein Christ sein, um dort zu sein, aber du musstest dort gewesen sein, um cool zu sein. Wie gesagt, das ist eine Situation, die habe ich auch danach nicht mehr erlebt, und vielleicht kannst du es dir auch nicht vorstellen, aber so ein bisschen war das hier in dieser Gemeinde. Die waren so toll, alles war prima dort, aber es war alles nur äußerer Schein. Deshalb, wenn du ähnlich, vielleicht wie ich jetzt heute sagen würde, ich kann mir es nicht vorstellen, wie das ist, das Problem kann uns trotzdem treffen. Weil Sardes ist eher die Art von Gemeinde, die man immer beneidet. Immer vielleicht die Gemeinde, wie man sagen würde, ach Mensch, so sollten wir auch sein. Wie gesagt, diesen Kaffee sollten wir auch haben. Und diese, weiß ich, keine Ahnung, Räume, irgendwas, diese Veranstaltung, alles so super. Warum kriegen wir das nicht hin? Und vielleicht ist es ein guter Moment, sich zu überlegen, warum genau beneiden wir vielleicht auch heimlich hier jemand anderen, eine andere Gruppe? Kann es sein, dass es eigentlich falsche Motive sind, die gar nicht so gut sind? Kann es sein, dass wir da Leute beneiden für einen äußeren Schein? Und Jesus sagt, du weißt gar nicht, wie es da wirklich aussieht. Und die Tatsache, dass wir da etwas toll finden und auch gerne so sein möchten, sagt auch was darüber aus, vielleicht wo unser Problem liegt. Also, die meisten Christen kennen das vielleicht eher aus dieser Perspektive. Es gibt noch einen weiteren Hinweis, dass diese Gemeinde so im Tiefschlaf ist. Kommen wir erst später darauf in Vers 4. Da ist so ein bisschen die Rede von, dass die Kleider besudelt sind nachher. Was könnte dahinter stecken? Dieses Wort, was da verwendet wird in der Offenbarung, ist meistens in einem Zusammenhang von sexueller Sünde wird das gebracht. Also man kann sagen, vielleicht vermuten einige Ausleger, dass also in dieser Gemeinde, wo so sehr der Anschein wichtig war und alles glitzerte, dass man es eigentlich mit der Nachfolge Jesu gegenüber und mit dem, was er sagt in Bezug auf Sünde und Heiligkeit, eigentlich nicht mehr so ernst nahm. Vielleicht auch so ganz schleichend da irgendwie so ein, naja, ist schon okay. Und man nahm es mit Sünde nicht mehr so ernst. Und naja, wie gesagt, die Veranstaltung ging trotzdem toll weiter. Man muss keine tolle Veranstaltung hin, um eine tolle Veranstaltung hinzukriegen, muss man innerlich nicht topfit sein. Das geht auch so. Offensichtlich sehen wir das. Man kann nicht von dem äußeren Schein auf das Innere schließen. Es gibt einen Ausleger, der dann sehr, sehr schockierend fand ich, folgendes zusammengefasst dieser Gemeinde. Warum wurde sie eigentlich so in Ruhe gelassen? Warum blieb der Satan, der sonst keine Gemeinde, besonders von diesen in der Offenbarung, da ungestört ließ, warum blieb er Sardes fern? Weil diese Gemeinde geistlich tot war. Und jetzt kommt die Formel, wo Sündentod, da kein Märtyrertod. Da, wo man geistlich tot ist durch Sünde, da muss man keine Sorgen haben, Märtyrertod zu sterben. Ist schon alles gut, aus der Perspektive des Teufels. Ist schon tot genug, gewissermaßen. Sehr schwierig. Also, diese Gemeinde liegt im Koma. Mein zweiter Punkt, was muss denn jetzt geschehen? Aufgrund dieser Diagnose muss man tun. Wir lesen mal die nächsten beiden Verse ab Vers 2. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich muss feststellen, dass das, was du tust, nicht von meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf deine Botschaft hörtest, auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Ich will es nicht allzu technisch machen, aber den Hinweis, um das mal kurz zu entwirren, ist ganz günstig, wenn man sich sprachlich daran macht. Und man sieht hier fünf Imperative, sorry, Grammatik, aber Imperative, jedenfalls im Griechischen, im Deutschen sind sie ein bisschen versteckt manchmal, die ziemlich gut zeigen, was jetzt getan werden muss. Was ist die Medizin, die dieser Patient braucht? Okay? Der erste ist hier in Vers 2 gleich, wach auf. Wach auf, wird gesagt. Okay. Und ich kenne das aus Filmen vielleicht, wo jemand am Boden liegt, ist angeschossen worden und zusammengeschlagen worden. Dann kommt jemand vorbei und sieht, oder da ist jemand und kniet sich nieder und haut ihm auf die Backe und sagt, wach auf, wach auf. Nicht, bleib bei mir, kennt ihr das? Und dann nicht einschlafen, mach nicht die Augen zu. Gebt der Versuchung nicht nach, jetzt so langsam wegzudämmern. Du fühlst dich schwach, du fühlst dich müde und erschöpft, verstehe ich. Aber gib jetzt nicht auf und gib diesem Impuls nicht nach, einfach einzuschlafen. Denn wenn du jetzt dem nachgibst, wachst du nicht mehr auf. Also dieser Ruf, wach auf, bleib bei mir. Einschlafen ist so verführerisch angenehm. Klingt jetzt so schön, ja, und nicht nur morgens früh um 5:30 oder so, sondern wenn man schon krank ist, wenn man am Boden liegt und fertig ist. Warum nicht einfach alles so weiterlaufen lassen? Der erste Punkt, die Notwendigkeit muss hier gesehen werden, dass die Lage kritisch ist. Der Kampf muss erstmal angenommen werden. Aufwachen ist ein Kampf und es ist kein Problem für uns, denn wir wissen, jeden Morgen stehen wir vor diesem Kampf und wir gewinnen ihn, den Kampf. Der ist nicht ungewinnbar für uns. Wir kriegen das hin. Und wenn Jesus hier sagt, nimm als erstes mal die Herausforderung und den Kampf an, nicht wegzudämmern, noch weiter. Lass die Augen auf. Er verstehe, dass es kritisch ist. Wach auf. Zweiter Punkt. Stärke steht da. Stärke, was noch am Leben ist. Es gibt im Neuen Testament bei Paulus, 1. Korinther 12, Römer 12, öfter dieses Bild von Gemeinde als Leib. Ein Körper, Augen, Hände, Füße, und ist auch gut so, dass wir alle unterschiedlich sind. Jeder hat unterschiedliche Begabungen, Fähigkeiten. Keiner will einen Körper haben mit 100.000 Augen und keine Füße. Kann nicht überleben. Also ist gut, dass wir alle so verschieden sind. Und jetzt sieht Jesus ganz genau hin und sagt, einige Körperteile sind aber wirklich todkrank. Und er sagt, stärke das, was noch am Leben ist. Jetzt ist es aber keine Pastorenkonferenz, sondern wir wollen uns das auf uns selbst beziehen. Und es gilt nicht nur für den Leib als Gemeinde. Ich glaube auch, man kann das runterbrechen auf den einzelnen Gläubigen. Es gibt im Einzelnen auch Aspekte, die sind lebendiger als andere. Es gibt einzelne Phasen deines geistlichen Lebens oder Seiten deines geistlichen Lebens, die sind kränker als andere. Und das Ermutigende darf hier sein, Jesus sieht ganz genau hin. Wir werden nicht hier so pauschalisiert und sagen, ah, krank, vergiss es. Oder ist schon irgendwie ganz okay, reicht. Sondern er sieht ganz genau hin, differenziert und sagt, pass mal auf, wenn du hier ein Virus hast, es kann sein, oder irgendwo, ich bin absolut kein Arzt, keine Pflegeperson, aber wenn hier irgendwas krank ist am Körper, wenn man sich nicht drum kümmert, kann es durchaus sein, da werden noch andere Körperteile von betroffen. Pass auf, wie es, ob jetzt sozusagen eine Krankheit um sich greift in deinem Körper. Stärke, was noch am Leben ist. Jesus sieht genau hin. Und das ist, wie gesagt, keine Drohung, das ist eine Ermutigung. Er differenziert. Er schmeißt nicht alles in einen Topf und sagt, du bist krank, ja, schade. Sondern es gibt Dinge an dir, die laufen. Und die sind geistlich gesund und stark. Stärke das, damit es nicht auch noch krank wird. Schütze das. Erinnere dich, ist der nächste Imperativ. Erinnere dich. Und ich finde das so wichtig, nicht nur, weil ich ein löcheriges Gedächtnis habe wie ein Tilsiter, aber erinnern ist ein aktiver Prozess. Erinnern ist was total entscheidend ist, denn wir sind alle irgendwie vergesslich. Denkt an das Volk Israel, die durchs Rote Meer kommen, durch die Wüste. Mose gibt 10 Gebote, kommt vom Berg runter, super. Und ich meine, okay, wir alle wünschen uns ein Wunder. Ja? Wenn ich mal ein Wunder sehen würde, dann würde ich aber starken Glauben haben. Die haben das Meer geteilt gesehen und Wolkensäule, Feuersäule, unfassbar. Mose kommt mit den 10 Geboten, Wahnsinn, der Berg zittert und alles. 3 Wochen später, goldenes Kalb gebaut. 3 Wochen später? Wie vergesslich kann man sein? Und nicht nur die, wir ganz genauso. Ich habe mir irgendwann in Tagebücher reingeschrieben, weiß ich noch ganz genau, also jedenfalls, dass ich es mal reingeschrieben habe. Ich habe reingeschrieben, nachdem ich das jetzt erlebt habe, werde ich nie wieder daran zweifeln, dass Gott mich liebt. Ich weiß noch nicht mal, was ich da erlebt habe. Ich habe es vergessen. Ich habe auch vergessen, wo das Tagebuch liegt. Ich weiß nichts mehr. Ich habe alles vergessen. Ich bin so vergesslich. Und auch du, schätze ich mal, es gibt Dinge, wo du sagst, keine Ahnung, warum muss man sich das neu erarbeiten? Jesus sagt hier, geh mal zurück in deine Erinnerung, Weißt du noch, als das angefangen hatte? Weißt du noch, als du mir das erste Mal begegnet bist, als du fasziniert warst von dem Evangelium, der Tatsache, dass, wir feiern es bald hier, Gott Mensch wird, weil er dich liebt, weil er dich nicht einfach krank sein lassen will, weil er dich retten will. Und auf einmal geht es in dir auf und denkst, ist ja unfassbar, unglaublich. Was hat es damals mit dir gemacht? Erinnere dich mal daran und überwinde mal, das ist etwas Aktives, überwinde dieses Vergesslichkeitsding. Warum? Jetzt kommt das Entscheidende. Auch wenn sich Gefühle vielleicht abgekühlt haben und deine Erinnerung eingepennt ist, das stimmt, aber die Wahrheit der Tatsache hat sich nicht geändert. Auch wenn du es vergessen hast, was damals dich begeistert hat, als du angefangen hast im Glauben vielleicht, das ist jetzt immer noch wahr, auch wenn du es vergessen hast. Also hier der Aufruf, aktiv zurückzugehen an den Punkt und erinnere dich nochmal. Es ist nicht weniger wahr als damals. Vierter Imperativ, richte dich wieder nach meinem Wort. Das gehört so ein bisschen dazu. Ein Koma-Patient, der braucht, wie gesagt, um nicht zu sterben, braucht der bestimmte Maschinen, Herz-Lungen-Maschine und Schläuche, wie gesagt, alles Mögliche. Und man kann ihn damit am Leben erhalten. Aber was man möchte, ist natürlich nicht, dass er da einfach so am Leben erhalten wird. Man möchte, dass der wieder einen Marathon läuft. Man möchte, dass der wieder stark und fit ist und nicht nur so vegetiert und lebt irgendwie. Geistig genauso. Es geht darum, nicht nur Krankheiten und Missstände und Vergesslichkeit zu überwinden. Es geht darum, wieder stark zu werden. Wie wird man stark? Indem man ganz klar sich füttert und die Nahrung bekommt, die einen stark macht, nämlich das Wort. Sich daran zu erinnern. Und wir werden andauernd vollgepumpt gewissermaßen mit Nahrung in diesem Sinne. Und ich will jetzt nicht nur schimpfen über Social Media und andere Sachen, keine Ahnung, das haben wir alle tausendmal gehört, ist doch wahr. Aber wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass wir andauernd natürlich viele, viele Predigten hören jeden Tag. Das weißt du oder nicht. Überall wird es zugepredigt. Das heißt, mit einer Überzeugung, mit einer Perspektive auf die Welt, auf darauf, was ein Mensch ist, wie er funktioniert, auch auf das, was Gott ist, werden wir Meinungen ausgesetzt. Und die wirken an uns, mal mehr und mal weniger. Und mal denken wir da mehr drüber nach und mal denken wir auch weniger drüber nach und es kommt alles irgendwie in uns rein. Und wenn wir dem nicht was entgegensetzen, nämlich eine gute Dosis an Wahrheit aus Gottes Wort, kann es durchaus sein, dass auf einmal da was in Vergessenheit gerät, natürlich wie auch sonst. Also mit dem sich erinnern geht einher auch, ja, an was denn? An Gottes Wort, füll dich neu mit Gottes Wort. Es ist so einfach, jedes Mal, wenn man irgendwie Gespräche hat mit jemandem, der sagt, ach, irgendwie ist es so, Gebetszeiten, alles so anstrengend. Ich hatte das Gefühl, Gott ist einem so fern. Gott ist so weit weg. Früher war es irgendwie anders. Und man fragt dann die Person, wie sieht denn das aus, mit welche Rolle spielt Bibel in deinem Leben? Und dann ist so, ja, es ist eben auch immer so, sagt mir irgendwie nichts mehr gerade. Dann denke ich, ja, also was willst du, du musst mal andersrum denken. Es ist wie jemand, der sagt, Mensch, ich habe so einen Hunger. Es ist irgendwie, mein Bauch ist so leer und alles ist so, ja, hast du noch was gegessen? Ja, nee, weil ich habe auch so wenig Appetit. Ja, das kann sein, aber wenn du nicht verhungern möchtest, schlage ich dir vor, beiß mal rein in die Stulle. Und es kann durchaus sein, auch das wissen wir, wenn man erst mal den ersten Bissen gemacht hat, das schmeckte doch besser, als ich dachte. Mensch, wieso hatte ich das vergessen, wie gut eine Pizza schmeckt? Ja, kann man auch vergessen. Nimm mal den ersten Happen. Und das beginnt eben manchmal gegen das Gefühl. Ja, das Gefühl sagt dir, Pizza ist total eklig. Ja, kann passieren. Bleib in der Illustration mit mir. Okay, du nimmst den ersten Happen und du erinnerst dich, Mensch, das war ja lecker. Und dann, Pizza ist vielleicht kein gutes Beispiel, weil es nicht sehr nahrhaft ist, okay, aber Brokkoli ist jetzt auch nahe, gut. So, nimm ein Bissen aus Gottes Wort. Und ja, der erste Happen, vielleicht sogar der zweite Happen, ist nicht unterstützt durch das Gefühl, du hast da keinen großen Bock drauf und Appetit, okay, aber es ist das, was dich stark macht. Es ist genau das, was dein Körper braucht, geistlichen Sinne, damit du stark wirst. Also, beiß rein. Und der fünfte Imperativ, kehre um. Es geht darum, sein Denken zu ändern. Es geht darum, das Denken zu ändern, dass hier alles vergeben ist, alles umsonst ist, es sich nicht mehr lohnt. Meine Güte, ich gucke in den Spiegel, Koma. Nein, kehre um, fang an zu kämpfen. Es ist gewissermaßen so dieser Entschluss zum ersten Schritt. Und sich nicht davon beeindrucken zu lassen, eben vielleicht wie schlimm das Spiegelbild aussieht. Ja? Ach du Schande. Mach den ersten Schritt, kehre um, beginnt mit dem ersten Schritt. Wer diesen ersten Schritt nicht macht, der wird nirgendwo hinkommen. Der wird weiter treiben, da wohin dich das Gewässer eben treibt. Aber mach einen ersten Schritt. Jetzt könnten manche denken, meine Güte, aber wie gesagt, Hoffnung ist am Ende. Ich fühle mich komatös geistlich. Wie soll das gehen? Und ich stelle mir das so vor, wenn, wir bleiben mal beim Aufwachen morgens, wenn du weißt, du musst um 8 Uhr irgendwo sein, du hast den Wecker gestellt für 7 Uhr und du hast aber das Ding ausgeschlagen, bang, und du wachst aber auf um 7.30 Uhr. Panik, okay, aber du weißt, hab nur eine halbe Stunde. Okay, ich werde ein paar Sachen nicht machen können, vielleicht nicht weniger die Haare kämmen oder irgendwas, ich renne los, aber es ist theoretisch noch machbar. Zweite Möglichkeit, sollst um 8 Uhr da sein, der Wecker ist auch wieder ausgefallen, du wachst auf um 8.13 Uhr. Okay, ich kann laufen, so viel ich will, ich werde nicht mehr rechtzeitig kommen. Ich kann mich noch so anstrengen gegen alles, ich bin zu spät. Schon jetzt. Und kehre um heißt, lass dich nicht davon wegreißen, von der aussichtslosen, scheinbar aussichtslosen Situation. Wie kann das geschehen? Dann braucht ihr schon ein Wunder. Okay, danke, dass du fragst, das ist unser dritter Punkt. Wie kann das geschehen? Wir lesen mal weiter. Vers 4, es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Vers 5, jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich von meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Also wie kann der Koma-Patient neue Kraft bekommen? Da war eben ein kleiner Satzteil, da hieß es, sie sind es wert. Man könnte jetzt denken, oder auch, wer siegreich aus dem Kampf hervorgeht, das klingt so ein bisschen wie, könnte man denken, wie Werkgerechtigkeit. Streng dich dolle an und dann bist du es wert. Wenn du den Kampf annimmst und ihn gewinnst, dann bist du es wert. Ja, aber was ist, wie gesagt, wenn es schon 8.13 Uhr ist? Was machst du dann? Was willst du dann kämpfen? Was willst du tun? Keine Chance. Zwei Gedanken dazu. Mein erster ist dieser. Wenn hier die Rede ist von weißen Gewändern, die also den Überwindern angelegt werden, das hat eine tiefe Bedeutung im Buch der Offenbarung. Und zwar, wenn wir ein bisschen weiter blättern, in Kapitel 7, da lesen wir Folgendes, völlig anderer Zusammenhang, und zwar in Vers 14. Da spricht jemand, also jetzt hier zurück, Johannes, zu Jesus. Sag du es mir, mein Herr, erwiderte ich, du weißt es, da sagte er, diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder, hier kommt's, sind deshalb so weiß, weil sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Und im Blut etwas waschen, würden wir meinen, macht meistens rot und nicht weiß. Auf jeden Fall schmutzig und nicht sauber, aber hier ist es andersrum. Worum geht es da? Es geht darum, dass Gerechtigkeit empfangen wird durch das Blut des Lammes. Mit anderen Worten, das, was Christus, Gottes Lamm, am Kreuz getan hat, wo er geblutet hat, dem soll man sich aussetzen. Und im Blut des Lammes waschen, stelle ich mir vor, wie so eine Badewanne mit Gottes Gerechtigkeit. In dieser Badewanne ist Gottes Gerechtigkeit. Setz dich da rein, mach deine Gewänder sauber, heißt es da, im Blut des Lammes. Das heißt, es geht hier bei Würdigkeit um Gnade. Es geht dabei um die Frage, wenn ich gerecht sein will, es geht dabei, sich selbst von Gott sauber zu machen. Durch das, was Christus erworben hat und nicht durch das, was ich tun kann. Also nicht um Leistung und Werksgerechtigkeit, sondern um, was hat Jesus für mich getan? Er macht meine Gewänder rein. Diese Würdigkeit ist also Gnade. Deshalb auch der Vers 3, den wir da gerade gelesen haben, die Aufforderung, sich an was zu erinnern? An das Evangelium. Erinnere dich dran, was Jesus getan hat für dich. Und wenn dir es bewusst wird, stimmt eigentlich. Und man lässt neu die Gerechtigkeit Gottes an sich wirken und realisiert das neu. Darum geht es. Mach, wenn du denkst, dein Lebensgewand sozusagen ist nicht rein, ist nicht weiß, ist nicht sauber vor Gott. Mach es sauber, indem du dich in die Badewanne voll mit Gottes Gerechtigkeit setzt und ordentlich drin badest. Lass die Vergebung, die Gott dir schenkt in Christus, auf dich wirken. Nimm sie an. Ein zweiter Gedanke zu diesen weißen Gewändern oder zu der Möglichkeit, wie kann man aufwachen im Koma, wenn es 8.13 Uhr ist. Was in diesem Sendschreiben steht, ist sehr wichtig, und zwar wie Christus hier vorgestellt wird am Anfang. In jedem von diesen sieben Briefen gibt es ja eine Vorstellung. Christus wird einmal so vorgestellt, einmal so, einmal so. Hier ist es so am Anfang gewesen, hatten wir gesagt, der Erste und der Letzte, also in Sardes ist es, der, bei dem die sieben Geister Gottes sind. Und das ist ein bisschen verwirrend vielleicht, sieben Geister Gottes, was soll das sein? Sieben ist so eine Zahl der Vollkommenheit in der Bibel und es gibt nicht sieben heilige Geister, es gibt einen heiligen Geist, aber der, von dem die Rede ist, Christus, hat die Fülle des Heiligen Geistes. Sieben ist hier die Rede von. Also, es geht um den Heiligen Geist und Christus kommt mit dem Heiligen Geist in seiner Fülle. Was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist der, der lebendig machen kann. Der Heilige Geist ist der, der den Toten lebendig machen kann. Und wir lesen das vom Alten Testament bis ins Neue. Der macht das, was du nicht kannst um 8.13 Uhr. Der macht lebendig. Wer den Kampf nicht annimmt, der hat natürlich ein Problem. Wir bleiben mal bei dem 8.13 Uhr. Wenn es 8.13 Uhr ist und du sagst, jetzt ist alles verloren. Ich bin nicht nur komatös, ich bin am Ende. Du kannst jetzt Folgendes machen. Du kannst sagen, es ist zu spät. In anderen Worten, du wachst nicht auf, du kehrst nicht um, legst dich wieder hin. Okay, und dann wirst du wahrscheinlich wegdämmern im geistlichen Sinne, bis du gar nicht mehr aufwachst. Oder du kannst sagen, okay, ich kann nicht die Uhr zurückdrehen. Das weiß ich. Aber ich kann den ersten Schritt machen. Ich kann mich hinsetzen auf meine Bettkante und ich kann sagen, mehr kann ich nicht tun, den Rest musst du machen, Jesus. Die Uhr zurückdrehen kann ich nicht. Aber ich kann sagen, ich gehe den ersten Schritt oder ich setze mich erstmal nur hin, das ist auch nicht mal ein Schritt, und ich werde den Rest dir anvertrauen. Alles, was jetzt noch kommen muss an Wundern, das ist dein Job, nicht meiner. Aber ich sage ja dazu. Ich sage ja, okay, tu, was auch immer du tun willst. Ich stehe also auf, ich mache mich fertig. Und ob Jesus die Uhr zurückdrehen will, gibt es auch einmal in der Bibel so ein Wunder, oder ob er den Chef krank sein lassen will, oder ob irgendwas, ist nicht mein Problem. Zurück zur geistlichen Gesundheit. Wir müssen uns nicht ausdenken, wie Jesus mich geistlich wieder lebendig machen will, mir geistiges neues Leben einhauchen will. Das ist nicht deine Kreativität, die sich das ausdenken muss. Du und ich, wir müssen nur sagen, okay, ich will umkehren zu dir. Ich will mich neu erinnern. Ich will sagen, hauch du mir neues Leben ein, mach du mich lebendig. Ich setze mich dem neu aus, ich will von dir hören. Und du machst bitte mich lebendig, bei dem die Vollkommenheit, die Fülle des Heiligen Geistes ist, der lebendig machen kann. Das ist nicht nur, wie gesagt, Gemeinde. Es soll eine Ermutigung sein, ja, auch ein Wachrütteln sein, aber eine Ermutigung sein für das, was Gott tun kann in uns Einzelnen. Vielleicht auch gerade jetzt in dieser Vorweihnachtszeit. Es ist so leicht, dahin zu dämmern, wenn die Glocken läuten und die Kerzen, alles schön. Aber lass uns doch gucken, dass der Anschein zusammenpasst mit dem, was wirklich da ist. Dass wir wirklich geistlich am Leben sind. Oder dass wir uns geistlich neu lebendig machen lassen von dem, der es kann, von dem Einzigen, der es kann. Soweit.